Hallo und herzlich willkommen zum Slow Business Podcast, wo Achtsamkeit auf Strategie trifft. Wenn du dir eine nachhaltige, profitable Selbstständigkeit aufbauen möchtest, ohne dabei auszubrennen, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Karin Graf Kaplaner, ich bin Slow Business Mentorin, Unternehmensberaterin und systemische wertorientierte Coachin. Seit meinem Burnout weiß ich, was Druck und Hustle mit mir und meinem Business anrichten. Long story short, es geht auch anders. Im Podcast teile ich mit dir meine persönlichen Erfahrungen, wirtschaftliche Skills und erprobte Strategien mit dem Ziel, dass du gut von deinem Business leben kannst. Das geht nämlich ganz ohne schneller, höher, weiter und sogar im Einklang mit deinen Bedürfnissen und deinen Werten. Heute spreche ich mit einer Frau, wo es meiner Meinung nach längst überfällig war, dass sie in den Slow Business Podcast kommt, nämlich Susanna Kubert. Susanna ist zertifizierte systemische Geld- und Wertcoach und sie ist Expertin für Geldtrauma und Geldfrieden. Sie begleitet Menschen dabei, eine gute Beziehung zu Geld zu entwickeln, aber auch ihren Wert zu erkennen und Fülle leben zu können. Susanna sagt nämlich, dass jede Zahl auf deinem Konto eine Geschichte erzählt. Und mit ihrer Geldwertmethode schafft sie einen bewussten Zugang zum Thema Finanzen, der die individuelle Geldbeziehung, deine Lebensgeschichte, Werte und Talente einbezieht. Und das ist ja gerade für uns Selbstständige sehr, sehr wichtig. Ich spreche mit Susanna heute über das Thema Kapitalismus. Darüber, wie wir eine vielleicht kapitalismuskritische Haltung mit finanziellem Erfolg in Einklang bringen können. Ob es sowas wie ein Genug gibt, wenn wir über das Thema Geld sprechen und wie sie denkt, dass sich unsere Welt in 30 Jahren rund ums Thema Geld verändern wird. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Liebe Susanna, ich freue mich so sehr, dass du heute im Slow Business Podcast bist.
Danke, Karin, für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir haben uns, du hast es gerade vorher gesagt, ein sehr ambitioniertes Thema heute vorgenommen. Ich sage nicht, wer das vorgeschlagen hat. Genau. Ich habe gesagt, Susanna, wenn du in meinen Podcast kommst, dann möchte ich gern über etwas sprechen, wo man normalerweise nicht so drüber spricht und ja, etwas Unkonventionelles und ja, irgendwie sind wir dann auf dieses Thema gekommen. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl du einmal kurz, was du machst, wer du bist und ja, damit die Hörerinnen auch wissen, wem sie heute dazuhören.
Sehr gerne. Also ich bin Susanna Kubert. Ich bin systemische Geld- und Wertcoachin. Ich bin Expertin für Geldtrauma. Und in zwei Sätzen, worum geht's in meiner Arbeit? Also ich bin da für die brillanten Kreativen, sage ich jetzt mal. Also die Menschen, die mit ihrer Arbeit die Welt schöner machen, beseelter machen. Und die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, sind zumeist wirklich angekommen in ihrer Berufung. Also sie wissen, was sie können. Sie haben ganz viel Können, ganz viel Herzblut. Aber, und das ist das große Aber, die finanzielle Seite spiegelt dieses Können noch nicht wider. Und da komme ich ins Spiel. Ja, ganz kurz gesagt, eben mit einerseits systemischer Arbeit rund um Geld, also das Emotionale, aber auch wirklich das Können, die Kompetenz, vor allem auch das wirtschaftliche Denken als kreative Selbstständige. Das ist die äußere Seite von Geld. Genau.
Sehr cool. Ja, und eben, weil du die Expertin bist für die systemische Arbeit mit Geld und eben auch für das Thema Geldtrauma, Geldfrieden, haben wir uns überlegt, dass wir beide heute über das Thema Kapitalismus sprechen werden. Und ich starte gleich einmal mit einer ganz einfachen Frage, Susanna, nämlich, wie würdest du unseren Hörerinnen erklären, was du unter Kapitalismus verstehst?
Also wenn ich es jetzt meiner Nichte erklären würde, also Nichte, Patenmädchen, sage ich schon Nichte, dann würde ich sagen, es ist eine Wirtschaftsform und eine Gesellschaftsform, bei der das Kapital an erster Stelle steht. Das heißt, wie kann ich möglichst viel Geld aus dem machen, was da ist. Also zum Beispiel der Kapitalismus schaut auf deinen Apfelbaum im Garten nicht aus der Brille der Künstlerin, nicht aus der Brille der, ich weiß nicht, Apfelkuchenbäckerin, sondern okay, wie kann ich aus diesem Apfelbaum möglichst viel Geld machen? Weil ja Geld wiederum bedeutet, dass ich Möglichkeiten habe, dass ich dieses Geld dann in was anderes verwandeln kann, zum Beispiel in ein neues Sofa fürs Wohnzimmer oder eine Reise etc. Das heißt, es geht im Kapitalismus grundsätzlich mal darum, dass Geld der höchste Wert ist oder ja auch Profit, also möglichst Profit zu maximieren, aus allem möglichst viel Kapital rauszuholen, aus meinen Fähigkeiten, aus meinen Ressourcen, genau. Und an oberster Stelle steht natürlich der Wert von Geld im Kapitalismus. So würde ich es super einfach erklären.
Ja, würde ich total zustimmen. Was du jetzt gerade gesagt hast, war, dass es eben nicht nur eine Wirtschaftsform ist, sondern auch eine Gesellschaftsform. Und wo würdest du sagen, spüren wir das gerade als Gesellschaft im Moment, dass wir in dieser Art und Weise, nämlich im Kapitalismus als Gesellschaft auch leben?
Wo fange ich an? Vielleicht dort mit dem, was mir am Herzen liegt. Was man vielleicht über mich wissen sollte, ist, ich bin nicht vom Naturell her jetzt ein Finanzfuzzi, sage ich jetzt mal ganz überspitzt. Ich habe mich nie dezidiert für Wirtschaft, für Geld, für die Finanzwelt, für Investment interessiert. Vom Naturell her und auch wie meine ersten Ausbildungen waren, ich bin Künstlerin durch und durch. Ich war Musikerin, auch wenn ich es jetzt nie langjährig beruflich ausgeübt habe. Ich würde sagen, das ist einfach mein Naturell, mein Wesen. Und ich bin so geprägt, wie vielleicht viele auch, dass man so ein eher feinfühliger, künstlerischerer, kreativer, angehauchter Mensch, dass man da irgendwie nichts mit Geld zu tun hat. So bin ich geprägt. Und zu meinem großen Erstaunen musste ich dann feststellen, dass auch wenn ich von mir glaube, dass ich mit Geld nichts zu tun habe, dass das nicht meine Welt ist, ist es eben doch meine Welt für uns alle. Also Geld interessiert sich nicht dafür, ob du dich jetzt als Person dafür interessierst oder nicht. Es ist einfach da. Und es ist für unsere Welt und unsere Gesellschaft wichtig. Also ohne Geld komme ich, außer ich mache ganz viele andere Umstrukturierungen, ich komme nicht so weit komplett ohne Geld. Ja, oder muss, also da, das ist ja, es gibt ja Menschen, die ohne Geld leben, aber gut, anderes Kapitel. Das heißt, um jetzt da den Bogen zurückzuschlagen zu deiner Frage, wir merken es daran, dass es für uns alle relevant ist. Und für die künstlerischen Leute unter uns ist, glaube ich, besonders hervorstechend, dass der Kapitalismus das, was das künstlerische Wesen in die Welt bringt, Schönheit, Sinn, Seele, sage ich jetzt mal, das ist im Kapitalismus unglaublich wichtig und wird auch ausgebeutet. Also wenn ich mir denke, eben die KI, was hat die KI als erstes gemacht? Sie nimmt das, was unglaublich mühselig zu reproduzieren ist, nämlich menschliche Kunst, Musik, Text, alles, was so aus uns rausfließt, ja, und verwendet das auf unglaublich billige Weise, ja, also für mich also ein Zeichen von Kapitalismus, wie uns alle betrifft, ist, dass einerseits alles Kreative, Beseelte, was die Welt und das Leben schöner macht, ausgebeutet wird, also gleichzeitig wirklich ausgesaugt wird und man kriegt nichts zurück. Die meisten Menschen können von ihrer Kunst selber, glaube ich, können ja viele nicht leben oder es ist eine Vorstellung, dass das nicht geht. Also das ist so eine Sache, wo ich merke, unsere Gesellschaft braucht das Künstlerische, braucht den Tiefgang, braucht die Seele, braucht die Schönheit und gibt gleichzeitig nichts dafür zurück an materieller Sicherheit.
Mhm. Ja, ja, du hast jetzt da eingehakt eben auch mit dem Künstlerischen und dass das ausgebeutet wird und so weiter und das da im Slow Business Podcast hören ja sehr viele Frauen zu, dass auch viele Frauen sagen, und ich glaube, da muss man jetzt gar nicht so einen ureigens künstlerischen Beruf haben. Wir können, glaube ich, auch noch einmal darüber sprechen, was du jetzt wirklich auch unter künstlerisch sein oder kreativ sein, sagst du, verstehst. Ich merke es einfach bei mir auch, die Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, die sind sehr oft in so einer, ja, in einem sehr gebenden Beruf, zum Beispiel in der Körperarbeit oder in der Beratung und so weiter. Und auch bei denen merke ich ganz stark, dass sie eben zuerst mal immer versuchen, das Thema Geld in irgendeiner Art und Weise zu vermeiden. Also entweder schaue ich nicht hin oder ich kriege zwar die Krise, weil vielleicht zu wenig da ist, aber so genau will ich es dann auch wieder nicht wissen. Also das heißt, wir sind Teil von dem Kapitalismus und das muss man vielleicht auch dazu sagen, wir als selbstständige Frauen sind ja auch Teil des Kapitalismus, weil ohne das, dass sich irgendwer mal überlegt hat, hey, da könnte man ja eigentlich das, was man weiß, das, was man kann, verkaufen und dann eben abzüglich der ganzen Produktions- und sonstigen Kosten daraus Profit machen, wird es ja gar keine Selbstständigkeit geben. Also ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive betrachten, weil ich jetzt vermuten würde, dass viele Menschen, die mit dir zusammenarbeiten und mit mir zusammenarbeiten, sehr Kapitalismus kritisch unterwegs sind. Da gibt es aber natürlich immer unterschiedliche Perspektiven.
Ja, und da würde ich ganz gerne einhaken, weil dieses Kapitalismus kritisch, also ich glaube, das ganze Thema ist unglaublich moralisch aufgeladen. Und du hast einen wichtigen Punkt gebracht. Es sind dann oft die Frauen, die sich, weil sie vielleicht von Natur aus, das ist, können wir auch drüber streiten, aber weil sie vielleicht auch so sozialisiert sind, auf die anderen zu schauen, empathisch zu sein, rücksichtsvoll zu sein, dass wir uns dann eben nicht mit dem Thema Geld beschäftigen, weil es als böse gilt. Also Kapitalismus ist böse. Gut, wir leben aber alle, wie du sagst, im Kapitalismus oder unter dem Kapitalismus, wie es manche formulieren. Und ich kann aus systemischer Sicht nur dann eine wirklich gute Beziehung haben zu Geld, wenn ich das Thema nicht ausblende. Also zu sagen, ich mache jetzt ein Business auf und Geld ist nicht wichtig, ist natürlich vollkommen bescheuert, um es jetzt mal ganz gelinde auszudrücken. Also ja, das ist einfach ein Schuss ins Knie, ja, wenn ich einerseits sage, ich möchte von meinen Talenten, Ideen, mit meinen Fähigkeiten was einbringen, damit Geld verdienen und dann schaue ich da aber nie hin. Was ist das wirklich wert? Wie verkaufe ich das? Ja.
Ja, aber darf ich da ganz kurz, weil das jetzt gerade ganz viel bei mir auslöst. Ja. Das ist aber ganz oft so.
Ja.
Es ist wirklich ganz, ganz oft so, dass an allererster Stelle steht, was möchte ich in die Welt bringen?
Mhm.
Also da spielt auch das Thema mit, was könnte die Welt brauchen, ist vielleicht gar nicht so die Frage, sondern was möchte ich in die Welt bringen und was kriege ich dann dafür, damit ich das weiterhin machen kann, nämlich irgendwas in die Welt zu bringen, eben, ist absolut kein Thema und wird so hinten angestellt. Und deshalb bin ich so dankbar, dass du das jetzt so klar auf den Punkt gebracht hast. Das ist wirklich ein Schuss ins Knie, weil ich merke es dann tatsächlich, dass das vielleicht dann aus welchen Lebensumständen auch immer, sind Reserven da, sind Menschen da, die vielleicht finanziell unterstützen und so weiter, dieser Zustand eine Zeit lang aufrecht erhalten wird, aber irgendwann bricht das zusammen.
Ja. Und vielleicht, um da nochmal in diese moralische Geschichte reinzuspielen. Wir haben, finde ich, das ist grundsätzlich was, was ich aus menschlicher Sicht als Susanne einfach als sehr mühsam und schwierig empfinde. Wir haben gerade momentan so eine Zeit, wo einfach alles so extrem moralisch aufgeladen wird. Also von dem, wie ich esse, wohin ich auf Urlaub fahre oder nicht, welche Kleidung ich trage, ja, also ich muss gerade denken, ich glaube, es war letzte oder vorletzte Woche, hat ja die Billie Eilish einen Preis gewonnen für ihre Musik. Ich meine, sie ist eine Musikerin, sie ist eine Sängerin. Und dann steht sie da und kriegt ihren Preis und in dem Raum, wo auch der Mark Zuckerberg war und so weiter, sagt sie in ihrer Rede, hallo ihr an alle Milliardäre da im Raum, warum seid ihr Milliardäre? Gebt doch ein bisschen was ab von eurem Geld. Also auch da finde ich, es ist problematisch, wenn alles, also ich finde es toll, wenn sie das macht. Ich bewundere das großartig. Ich frage mich nur, ob es uns ganz pragmatisch gesehen gut tut, alles in dieses, okay, wo sind die Bösen und wo sind die Guten einzuteilen und vor allem beim Geld. Also wir haben ja auch drüber gesprochen, ne? Wie mache ich ein Business? Das war, glaube ich, auch unser Thema für heute. Wie mache ich ein Business und verdiene Geld, ohne zu einem kapitalistischen Punkt-Punkt-Punkt-Loch zu werden? Ja? Also diese moralische Keule und dann eben diese Idee, okay, Geld ist böse. Wenn ich mit der Haltung schon mal reingehe, Geld ist böse, es ist ungerecht. Und ja, also wenn ich damit mal klarkomme, dass unsere Welt einfach, und das Leben an sich ist in seiner Ungerechtigkeit extrem gerecht. Also, und es ist so. Wir haben alle, keiner von uns hat in allen Dingen die besten Karten zugespielt bekommen. Manche mehr, manche weniger. Und es hat sehr häufig nichts damit zu tun, ob ich ein guter, unter Anführungsstrichen, oder böser Mensch bin. Es ist einfach so. Und jetzt gehe ich her und sage, okay, Geld ist schlecht. Und dann muss ich noch meine Arbeit so gut machen und beweisen, dass ich moralisch so ein guter Mensch bin, dass ich Geld verdient habe. Also ich meine, das macht es einfach wirklich schwierig. Aus meiner Sicht denke ich mir, okay, du bist da, du hast einen Körper, der Essen braucht, du hast vielleicht Kinder, eine Familie, einen Freundeskreis, ein Dach über dem Kopf, fertig. Und es ist, du darfst Geld dafür haben, du brauchst dafür Geld und du sollst dafür Geld haben. Ich sehe das so ein bisschen wie die Lebensluft. Ich kann einen guten Tag haben, einen schlechten Tag. Ich kann gerade super schlecht gelaunt sein und alle in meiner Umgebung wirklich allen das Leben schwer machen. Ich kann super schlecht oder super gut gelaunt sein. Ich darf atmen. Ja, und natürlich, Geld ist jetzt nicht wie eine, sage ich mal, natürliche Ressource, sondern es ist von Menschen erfunden und deswegen auch mit sehr menschlichen Unausgeglichenheiten quasi begleitet. Also Geld ist nicht so neutral wie Atemluft. Aber so sehe ich das manchmal, dass wir eine neutrale Haltung dazu haben dürfen und nicht das dran knüpfen, muss ich der perfekte, gute Mensch sein, um Geld verdient zu haben. Ich habe es einfach verdient, fertig. Du hast es einfach verdient.
Das finde ich super wichtig, extreme Moralisierung da auch rauszunehmen. Das sehe ich ganz genauso, weil, so wie du sagst, ja, es wird dann in Kontexten eingeworfen, wo es eigentlich total kontraproduktiv ist, zum Beispiel, wo der Schuss dann eigentlich nach hinten losgeht. Was ich spannend finde, ist, dass du jetzt so ein bisschen dieses Zweischneidige aufgemacht hast und bei dem, glaube ich, auch viele Selbstständige so ein bisschen leiden, nämlich auf der einen Seite zu wissen, und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, ich mache gute Arbeit, es ist wirklich qualitativ hochwertig, was ich mache. Ich werde aber nicht ausreichend dafür bezahlt, weil ich mir vielleicht gar nicht erlaube, dieses Geld überhaupt in der Fülle sozusagen zu nehmen. Und andererseits aber immer das im Hinterkopf zu haben, ja, aber ich will kein manipulatives Marketing machen, ich will niemanden über den Tisch ziehen und so weiter. Und da finde ich, sind diese zwei Denkweisen oder das eine, was ich fühle und das andere auch, was ich fühle, die sich da dann so ein bisschen in die Quere kommen, dass einerseits eben das Ganze sich ein bisschen beruhigt und auf eine pragmatischere Ebene kommt und eben immer diese Sorge, ja, ich will ja nicht so kapitalistisch sein, wie diejenigen, die ihr Geld die ganze Zeit nur mehr vermehren wollen und überhaupt keine Rücksicht auf die anderen nehmen, ja. Hast du das auch so in deinen Beratungen?
Ja, Coaching? Ja. Und der Punkt, der da auch so wichtig ist, ist, es gibt keine Eigenschaft für sich allein gestellt. Und an alle, die versuchen, besonders gut zu sein, besonders rücksichtsvoll, besonders nicht manipulativ, es kommt der Tag, wo wir uns aus Liebe zu uns selber auch eingestehen sollten, natürlich habe ich egoistische Seiten. Natürlich habe ich gierige Seiten. Und es ist wichtig, dass ich die habe. Also rücksichtsvoll zu sein, ist eine Sache. Aber wenn wir uns das vorstellen wie wenn ich mir das vorstelle wie eine Waage, ja, um vielleicht von diesem zweischneidigen Entweder-Oder wegzukommen, gehen wir mal zu diesem Bild einer Waage. Und wenn ich ständig nur, und auf der einen Seite der Waage ist zum Beispiel dieses Rücksichtsvolle und ich will gut sein und ich will niemandem wehtun und ich will niemandem schaden, was ja eigentlich, wenn ich also das ist ja auch eigentlich eine Betriebsblindheit, weil wir kommen vielleicht nachher zu konkreten Beispielen, wie das beim Geld ausschauen kann, aber jetzt einfach mal, um das Bild mit der Waage fertig zu machen, wenn ich ständig nur auf die aus meiner Sicht gute Seite einzahle und ich bin die so rücksichtsvoll ist und ich bin die nie irgendwie zu viel verlangt und die nie irgendwie mal sagt, so jetzt bin aber ich dran und ja, ist mir egal, was die anderen brauchen, dann rutscht natürlich die andere Seite der Waage immer mehr in den Gegenpol.
Ja, und das ist Ausbeutung.
Das ist Ausbeutung von mir selbst und es ist vor Richtig. Allem auch, es ist unglaublich, ich verwende heute harte Worte, es ist präpotent, finde ich auch, zu glauben, dass andere Menschen nicht damit klarkommen, wenn wir mal einfach unsere Bedürfnisse sagen, klipp und klar, so schaut's aus. Nein, ich komme dir da jetzt nicht entgegen. Nein, das geht so nicht. Ich will jetzt mal, ja. Wir dürfen anderen Menschen zumuten, also erwachsenen Menschen, dass sie damit klarkommen, wenn wir klare Ansagen machen. Und vielleicht aus der Sicht als Kundin, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, du, ich finde es spannend, was du machst. Deine Arbeit toll. Was kostet das denn? Und dann fängt die andere Person an, rumzueiern, weil sie ihren eigenen Film laufen hat. Ja, also ich finde das als Kundin so mühsam, weil ich merke, okay, du kannst mir gerade nicht klipp und klar sagen, was du gerne hättest, weil du glaubst, dass ich dann das drüber glaube und wir sind in diesem Blub. Und ich finde, ich persönlich finde es einfach so also anstrengend, wenn jemand nicht einfach sich traut zu sagen, das ist mein Preis, dann habe ich es klipp und klar von mir, dann können wir diskutieren. Und dieses immer auf der rücksichtsvollen Seite zu sein, also das kann ich ja auch nur, wenn ich wirklich wahrnehme, wie geht's denn der anderen Person? Also wenn du mir deinen Preis zum Beispiel nennst und ich dann sage, okay, hör mal, das ist gerade mein Budget, können wir da irgendwie diskutieren, dann kannst du mir zuhören und kannst dann auf mich eingehen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber so von vornherein zu glauben, alle anderen sind irgendwie, die in die Ecke zu stellen sozusagen und uns vorzustellen, was die über unseren Preis denken könnten, ist schon auf eine gewisse Art recht betriebsblind.
Ja, ja, und ich würde sogar noch weitergehen, ich bin sogar grenzüberschreitend, weil ja, was ich ganz oft habe, dass ich dann höre, ja, aber das können die sich dann nicht leisten. Ja, oder genau, und das ja, wissen wir ja nicht. Also das sage ich dann immer, du kannst ja niemals, wenn du zum Beispiel jetzt, ganz klassisches Beispiel, mit jemand ein Erstgespräch via Zoom hast, das ist ja auch super grenzüberschreitend aufgrund der äußerlichen Erscheinung, wie jemand spricht, was er anhat. Und da sind wir wieder beim Kapitalismus eigentlich. Versuchen zu bewerten, kann der sich jetzt das teurere Angebot von mir leisten oder nicht? Ja, bevor ich überhaupt einmal den Preis genannt habe.
Ja.
Das meine ich mit grenzüberschreitend, weil wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob die Person nicht vielleicht gerade vor einem Jahr eine große Erbschaft gemacht hat. Wer weiß das, ja? Niemand weiß das.
Ja, ja. Und entgegenzukommen, indem ich zum Beispiel, was ich immer wieder höre, indem irgendjemand einen Rabatt gibt, bevor überhaupt danach gefragt worden ist, ist auch wieder so ein Schuss ins Knie. Genau. Ja. Auf jeden Fall diese Waage.
Ja, genau. Die andere Seite haben wir noch nicht. Genau.
Die andere Seite. In der anderen Seite können wir uns anschauen, was sind denn da all die Dinge, die ich auf gar keinen Fall sein möchte, die ich vielleicht an anderen Businessfrauen verachte, dass sie laut sind, dass sie ihre Preise sagen, dass sie was auch immer mich aufregt, an der anderen Seite ist vielleicht genau das, genau, was ich mir leisten könnte, wortwörtlich leisten sollte, zumindest ein paar Prozent davon zu integrieren. Also wenn ich durch die Gegend renne und sage, ich tue alles, um bloß kein kapitalistisches A-Loch zu werden, dann ist vielleicht genau das, was ich brauche, wirklich diese 5% mehr Egoismus, damit ich eine gute Geschäftsfrau werde. Ja, diese 5% auch zu schauen, okay, Moment, kann ich mir überhaupt das leisten, diesen Rabatt da jetzt zu geben? Will ich das überhaupt? Ja, also wir müssen ja auch, also rücksichtsvoll zu sein, heißt ja auch, dass ich mich einschließe in diesen Kreis von Menschen.
Genau.
Ja, und auch schaue, okay, sind alle anderen erscheinen mir so hilfsbedürftig. Was ist eigentlich mit mir?
Genau.
Genau.
Voll. Ja. Ja, was ich dann auch in dem Zusammenhang ganz wichtig finde, ist, immer wieder auch uns vor Augen zu halten, wenn wir viel Geld haben, ist es ja dann in unserem Ermessen, was wir damit machen. Wir können das ja dann, wenn wir wollen, spenden oder irgendjemanden geben, der dann ganz super tolle, gemeinnützige Sachen damit macht und so weiter und so fort. Ja. Also auch das mit zu bedenken, viel Geld ist auch nicht immer böse. Also ist musst du eben kein kapitalistisches A-Loch sein, ja, auch wenn...
Und selbst wenn, und da möchte ich wieder in dieses Ding rein, als Frau, wirklich auch als Frau, wenn du zu viel Geld kommst, du musst nicht die Schule in Afrika gründen, du musst nicht dein ganzes Geld wieder hergeben. Ja. Du darfst es auch für dich behalten, alleine. Und viel Geld ist eine Sache, ist super. Ich finde auch, es gehört dazu, mit dem Geld in Frieden zu sein. Also das Geld an einem guten Ort zu haben, nochmal vielleicht auf die Selbstständigkeit übertragen, zu sagen, okay, ich habe mir mein Geld angeschaut, ich kenne meine Preise, ich weiß, wie ich meine Zeit gut einteile, wie ich einfach wirtschaftlich mit meinen Ressourcen umgehe. Ich habe das Geld angeschaut und es ist jetzt an einem guten Platz in meinem Unternehmen, so dass es nicht mehr ständig wie so ein, weißt du, wenn die Lego-Steine von den Kindern keinen Platz haben in der Wohnung, dann kugeln sie immer dumm und dann steige ich immer auf dieses dumme Lego-Ding, tut mir furchtbar weh. Mhm. So können wir auch, wenn unser Geld nicht quasi weggeräumt ist oder in Ordnung ist, dann stolpern wir immer drüber. Und das Ding ist, Geld zu ignorieren, führt eigentlich dazu, dass es ständig irgendwo im Weg rumsteht, weil ich weiß gerade nicht, mein Partner fragt, was kannst denn du zum Urlaub beitragen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die Steuerberatung ruft an und sagt, Susanna, wie schaut's aus? Die SVS hätte gern das und das. Hast du das Geld auf der Seite? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, Geld zu ignorieren oder was auch immer für ein Thema ich quasi ausblende, führt ja nicht dazu, dass es verschwindet, sondern es ist ständig, kullert das irgendwo in der Gegend herum. Und ich stolper drüber, ich verschwende Zeit, weil es nicht in Ordnung ist. Wie viele von uns machen die Buchhaltung nie und dann halt einmal im Jahr für eine Woche fallen uns die Haare aus und wir leben nur mehr von Kaffee, weil dieses Ding fertig werden muss. Also ich bin ein Fan davon, Dinge auch im Inneren, und es braucht zuerst dieses Innere, dass ich sage, Geld ist nicht der Feind. Aus systemischer Sicht, in absolut jeder systemischen Aufstellung zu Geld, die ich je mit Leuten gemacht habe, entpuppt sich Geld als unglaublich friedvolle, wohlwollende, beständige Präsenz. Also vielleicht ist es am Anfang belegt mit ein bisschen Misstrauen und die Leute wissen nicht so recht, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass wenn Geld systemisch in guter Ordnung ist, dass irgendjemand sagen würde, boah, na, böse Kraft. Ja? Nein, es ist super wohlwollend, wenn es in Ordnung ist. Und wenn es in Ordnung ist, dann dreht sich nicht mehr alles drum. Und dann kann ich schauen, okay, worum geht's denn in meinem Business? Was möchte ich bewegen? Aber nur dann, wenn mein Geld in Ordnung ist, kann ich mir diese Wertefragen wirklich stellen. Ja? Weil sonst bin ich wie ein Flugzeug, das sagt, oh, ich habe hehre Ziele. Ich fliege in Richtung, keine Ahnung, ja, das sind meine Ziele, meine Business-Ziele. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich genug Benzin habe. Oder nein, was tut man in einem Flugzeug? Kerosin. Jedenfalls, Kerosin, ob der Treibstoff reicht. Ja? Ob das reicht. Ich weiß es nicht genau. Und dieser Treibstoff ist ja auch ein bisschen böse. Das heißt, wir schauen jetzt nicht so genau hin. Wir hoffen einfach, dass wir ankommen. Schwierig.
Super, super schwierig. Ja. Du hast jetzt mehrmals diese Phrase gesagt, wenn Geld in Ordnung ist.
Ja.
Was verstehst du da ganz genau darunter? Du hast es ja schon ein bisschen skizziert.
Mhm. Also auf der rein Zahlen, Daten, Fakten-Seite bedeutet das einfach, dass ich einen guten Überblick habe über das, was ich brauche, um zu leben, dass ich ein gutes Money-Management habe, also eine Einteilung. Gerade bei den Selbstständigen ist es ja so, dass Einkommen geht rauf, geht runter. Ja. Es ist immer unterschiedlich, was wir an Umsatz machen. Und da eine gewisse Planbarkeit zu schaffen, zum Beispiel mit einem guten Töpfe-Modell oder Prozente-Modell, dass ich einfach abschätzen kann, was sind denn meine Reserven? Was sind denn meine, wofür kann ich das Geld wirklich ausgeben? Was gehört wirklich mir? Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch diese innere Ordnung. Und die innere Ordnung hat ganz viel damit zu tun, Geld zu entkoppeln. Einerseits emotional von Dingen, die es mir nicht geben kann. Also Geld kann mir zum Beispiel nicht, Also viele sagen, ich denke erst drüber nach, was ich will für mein Leben und was meine Ziele sind, wenn ich das Geld habe. Und Geld kann mir keine Richtung geben für mein Leben. Dann habe ich vielleicht die Million, aber ich habe mich trotzdem nie beschäftigt mit meinen Werten. Ich habe vielleicht noch immer nicht gelernt, wie ich Ablenkungen widerstehe. Ja, und ich meine, unsere Welt ist voll mit Dingen, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Ja, was glaube ich dann, was dann, klar, ist schön, wenn dann das Geld am Konto ist, aber es kann, die Summe Geld kann uns nicht einen Traum geben oder eine Richtung. Also das ist zum Beispiel diese innere Ordnung, zu schauen, was sind meine Werte, meine Ziele. Kann ich das entkoppeln vielleicht von Dingen, die meine Eltern, meine Herkunftsfamilie, meine Prägung, mein Umfeld mir vorgibt? Und ein ganz großer Punkt, kann ich einschätzen, ja, was die Welt, was ich der Welt geben kann, was wirklich gebraucht wird? Und kann ich das verlangen, was meine Arbeit wert ist? Da sind wir auch bei eigentlich sehr, was es hat viel mit Emotionen und so zwischenmenschlichen Dingen zu tun, ja, die Angst vor Reaktionen vor anderen Menschen, wenn ich über Geld rede. Und da haben wir diese innere Ordnung. Kannst du damit was anfangen?
Ja, voll. Mir war eben wichtig, das nochmal aufzufächern, dass Geld in Ordnung nicht nur heißt, ich kenne meine Zahlen. Mhm. Und das hast du jetzt schön sozusagen erklärt, wie viel da noch alles mitschwingt, bis ich dann tatsächlich sage, Geld ist in Ordnung. Würdest du sagen, wenn, ja, dass ich dann zum Geldfrieden finden kann, wenn es in Ordnung ist? Oder braucht es da noch was?
Natürlich geht es Hand in Hand mit dem Frieden schließen mit sich selber. Also meine Bedürfnisse, meine Werte, meine Richtung im Leben zu kennen, ist, denke ich, nicht möglich. Einerseits, also da im Unfrieden zu sein mit sich selber oder unehrlich zu sein mit sich selber und dann aber das Geld in Ordnung zu bringen. Mhm. Also das geht für mich Hand in Hand.
Mhm. Okay, geht für die Hand in Hand. Okay. Mhm. Wo ich noch gern draufschauen würde, wenn wir über das Thema Kapitalismus sprechen, ist das Thema Konsum. Oh. Weil das zum Beispiel etwas ist, was mich sehr beschäftigt, ja, sowohl privat als auch eben im Business-Kontext, weil der Kapitalismus, so wie er gerade gelebt wird, vor allem in unserer westlichen Welt, sehr verschränkt ist mit dem übermäßigen Konsum. Ja. Und ja, ich finde das so spannend, weil ich habe eigentlich die Frage vorbereitet gehabt, was du, ich liebe das ja, die immer so nach Worten zu fragen, weil du immer dann so coole Assoziationen hast. Wie es dir im Zusammenhang mit dem finanziellen Erfolg und dem Wort Genügsamkeit geht? Weil es ja spannend ist, dass wir jetzt vorher eben drüber gesprochen haben, ja, also das weiß ich nicht, ob das mit der Genügsamkeit zusammenpasst, aber so dieses ganze Thema finanzieller Erfolg, Geld, Konsum, Genügsamkeit, da würde ich gern mit dir noch drauf schauen, was dir da dazu einfällt.
Oh, wow, okay. ich habe das Gefühl, das ist wie so eine... Das ganze Thema ist ja wie so eine, wie sagt man da, die Hydra, wenn du so einen Kopf, einen Schlangenkopf abgeschlagen hast, dann kommen da irgendwie 10 neue.
Genau, ja.
Ob wir das abdecken können. Für mich ist immer wieder spannend, dass Konsum, und jetzt sind wir wieder bei der Kreativität, ganz plakativ gesagt, ich kann mich konsumierend durch die Welt bewegen und sagen, okay, was gibt's denn da zu erleben, zu kaufen, zu holen? wie kann ich mir meine Wohnung, meinen Kopf vollstopfen mit tollen Dingen, Erfahrungen, Gegenständen etc. Und da spricht nichts dagegen. Also das ist eine Seite, zu sagen, so verwende ich mein Geld, um mir tolle Dinge zu kaufen, seien das jetzt Erlebnisse oder ja, Güter, Konsumgüter. Ich kann aber auch durch die Welt gehen, und das ist für mich dieser kreative Aspekt, der sagt, was möchte denn aus mir raus? Also nicht, was kann ich von der Welt mir holen? Ja, ich bin so leer, ich bin so bedürftig, ich brauche jetzt irgendwie ganz viel Input. Und was ist denn da in mir drinnen? Und ich glaube, das ist das, was viele sagen, wenn sie sich danach sehnen, kreativ zu leben. Und die wirklich kreativ gestaltend leben, wissen, wie erfüllend das ist. Weil alles, was wir gestalten, sei es ich lerne gerade Sauerteigbrot backen. Ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich Therapie ist, aber ja, ich bin jetzt im Club der Brot-Mamis und habe jetzt so ein Sauerteig-Haustier im Kühlschrank.
Cool.
Und es ist so erfüllend. Es ist natürlich auch, also einfach zu verstehen, dass das Element, mit dem ich da eigentlich werkle, ist Zeit. Also der Sauerteig wird so
genau, toll. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Genau, es ist ein Flow-Business.
Ja, voll. Und es geht übrigens gerade, während wir reden, geht gerade ein Sauerteig, die Basis auf. Es gibt heute noch Brot. Mhm. Jedenfalls dieses Erfüllende, dass das Erfüllende ja interessanterweise daher kommt, dass ich meine Ideen, Interessen in irgendeiner Form das verfolge und in der Welt etwas gestalte. Mhm. Ob ich das jetzt verkaufe oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir nicht aus jedem Hobby überlegen, kann ich das zu Geld machen, weil dann, ja.
Ja.
Und das heißt, diese Balance zu finden, weil natürlich ich persönlich finde es halt super cool, ich habe es gibt so eine Taschenmarke, die ich liebe, und ja, diese Taschen sind teuer, sie halten ewig, und ja, ich sammle die, ja. kann man diskutieren, ob ich da jetzt ein Konsumopfer bin oder nicht. Und auf der anderen Seite eben, den Sauerteig zu machen, eine Business-Idee umzusetzen, wobei das ist, finde ich, an der Grenze, ja, zwischen ich drücke mich aus, aber ich schaue auch, dass es wirtschaftlich ist, ein Instrument zu üben, Dinge, die man nicht kaufen kann, sondern Erfahrungen, die man nur, indem man seine Zeit und seine Energie investiert, machen kann. Und ich glaube, das darf sich verschränken. Das ist wie so, wie bei einem Gewebe. Ein Gewebe besteht ja auch aus Längs- und Querfäden, ja. Und da ist quasi dieses Konsumieren, sich Input holen und aber auch kreieren. Und ich glaube, die große Krux natürlich im Kapitalismus ist, dass Konsum an erster Stelle steht. Also dass da ja auch Bedürfnisse geschaffen werden, die vielleicht nicht existiert haben davor. Dass wir uns als Businessfrauen immer wieder überlegen müssen, okay, auf welche Idee setze ich denn? Was ist denn wirtschaftlich sinnvoll? Was würden denn die Leute gerne konsumieren, ja, und bei mir kaufen? Also da ist natürlich die Waage wieder stärker auf diesem Konsum, auf der Konsumseite. Ich persönlich struggle halt wirklich jeden Tag, glaube ich, wie wir alle, mit diesem, okay, wo kann ich minimieren und schauen, dass ich stille Momente habe, wo ich nicht konsumiere, wo ein Sauerteigbrot entstehen kann, wo ich einfach mal an die Wand starre, wo sich auch mein Geist wieder erholen kann von diesem ganzen Input und Zeug. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich glaube, dass wir aus beiden Seiten Sinn beziehen können. Also es ist wieder so, dass wir sagen, oh, Konsum ist so böse, stimmt nicht. Also wenn ich meine Taschen anschaue, denke ich mir, nein. Die machen mich glücklich, wirklich, ja. Die machen mich glücklich. Und gleichzeitig macht es mich glücklich, Dinge zu erschaffen.
Erschaffen.
Genau, zu erschaffen, aus mir heraus, also zu kreieren.
Aber ich glaube, dass die Taschen, ja, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, die machen die ja länger glücklich. Mhm. Und ich glaube, da ist schon ein Unterschied, ja. Also du schaust wahrscheinlich in 3 Monaten noch immer hin und die machen die noch immer glücklich. Ja. Und ich finde, das ist schon etwas, was für mich zum Beispiel sehr relevant ist, auch um Konsumentscheidungen zu treffen. Wie lange werde ich daran Freude haben? Oder, das können wir natürlich nicht immer sagen, weil manchmal hat man was und dann ist es tatsächlich nach 2 Monaten uninteressant. Kann einfach so sein, ja. Aber niemand ist unfehlbar. Also das finde ich auch wichtig, dass man da so ein bisschen wieder die Moral rausnimmt. Ja, natürlich, auch wenn man versucht, minimalistisch zu leben, kauft man immer wieder irgendein Blödsinn, weil ich gerade auf Instagram irgendeine doofe Werbung gesehen habe. Aber das hilft mir zum Beispiel, bewusstere Entscheidungen zu treffen, mich dann zu fragen, okay, ist das ein kurzer Funke oder ist das etwas, wo ich wirklich dann länger was davon habe. Und ich versuche halt, die Konsumentscheidungen für mich mehr in die Richtung zu treffen, dass ich länger was davon habe. Und die kurzen Funken weniger werden zu lassen, sagen wir es einmal so. Ja.
Ja, Zeit ist so ein wichtiger Faktor. Also Zeit und Geld sind, finde ich, wie so Schwestern, die immer... Weil das Besondere ist ja, ich kann mein Geld vererben, ich kann mein Geld vermehren, ich kann es teilen, ich kann es verschenken, das kann ich mit der Zeit alles nicht. Meine Zeit kann ich nicht vererben, ich kann sie nicht teilen, ich kann sie nicht anlegen und dann wird sie mehr. Das geht alles nicht. Und Zeit und Geld sind die zwei Dinge, die ganz viele von unseren Entscheidungen im Prinzip lenken, also worauf wir setzen, was wir wählen. Und da finde ich schon, das ist ganz eigenartig, weil ich einerseits merke, vielleicht auch mein Training sozusagen in der Musik, da habe ich sehr früh gelernt, dass einfach nur, unter Anführungsstrichen, nur jeden Tag aufzutauchen und zu machen, also an meinen Dingen dran zu bleiben, und das über viele Tage, Wochen, Monate, das kumuliert dann irgendwann. Also Zeit ist einerseits, es ist so eine geniale Zutat, weil sie macht alles besser, wenn wir es richtig angehen. Also sie macht ein Business besser, sie macht das Sauerteigbrot besser, und gleichzeitig den Dingen die Zeit zu geben, vor allem auch wenn wir älter werden. Also ich merke so mit 40 plus so, okay, das ist ein Riesenthema. Wofür habe ich Zeit? Für wen habe ich Zeit? Und dieses Zeitverschustern oder nicht mal verschustern, verschleudern, ist dann, finde ich, umso schmerzhafter, wenn ich merke, ich habe meine Zeit, das tut mir mehr weh, dass ich meine Zeit irgendwo falsch eingesetzt habe als mein Geld. Weil das Geld kann ich wieder erarbeiten, die Zeit nicht. Ja. Also da merke ich, das verschiebt sich schon bei diesem Konsum. Es ist, was mich dann ärgert, ist oft nicht das Geld, sondern die Zeit und der Platz. Ja, genau. Wenn ich irgendwas kaufe, was dann rumsteht und dann denke ich, oh Gott, jetzt muss ich das Ding wieder irgendwie, jetzt passt
genau,
nicht.
Genau, du musst dich ja wieder drum kümmern. Ja, es ist ja wieder Arbeit im Grunde genommen. Ja. Genau, weil du musst da schauen, dass du es irgendwie, weiß ich nicht, verkaufst, weiterbringst, keine Ahnung. Das ist genau, das ist finde ich wahnsinnig wichtig in dem Zusammenhang, dass alles, was wir besitzen, wirklich alles, nimmt Zeit in Anspruch. Das muss man sich auch mal bewusst sein, ja. Also irgendwie muss man das Ding dann pflegen oder wegschmeißen oder abstauben oder verräumen oder verkaufen oder was auch immer. Also vor allem von den Dingen, ja. Alles, was wir besitzen, nimmt Zeit in Anspruch.
Ja.
Ich habe noch 2 Fragen an dich, Susanna.
Okay.
Die ich unbedingt noch reinbringen möchte. Und zwar das Thema: Gibt's, wenn es jetzt um Geld geht, den Punkt, wo es genug ist?
Nein.
Okay.
Ich weiß nicht, das kam jetzt ganz spontan aus mir raus.
Ja.
Sagen wir so, jein. Mhm. Jein. Einerseits kann ich jemals sagen, es ist für immer genug. Also ich glaube, manche haben diese Vorstellung, das war etwas, womit ich sehr gehadert habe, war, ich habe von Geld erwartet, mir so eine Grundsicherheit im Leben zu geben, so ein Urvertrauen, das immer für mich gesorgt ist. Und meine Vorstellung war, wenn ich so und so viel Geld verdiene, fix, immer, jeden Monat, wenn ich so und so viel Geld am Konto habe, wenn ich weiß, was das da für mich gesorgt ist, dann werde ich mich entspannen. Dann werde ich wissen, es ist genug, alles ist gut, ich bin safe. Ich werde nicht, ich weiß nicht, meine Grundangst war immer dieses, ich lande unter der Brücke. So, also das weiß ich nicht, das hat mich einfach verfolgt lange, diese Angst komplett zu verwahrlosen und unter der Brücke zu landen. Und ich glaube, diese existenzielle Sorge ist ja auch was uns beim Geld logischerweise antreibt. Und ich habe zu meinem Entsetzen feststellen müssen, es gibt diese Summe Geld nicht, die mir Urvertrauen gibt. Es gibt sie einfach nicht, weil keine Summe Geld, genauso wie kein Partner, es gibt keinen Lebensumstand, der mir eine Garantie gibt. Also ich muss damit klarkommen, dass das Leben unsicher ist. Und Urvertrauen, das ist total spannend, weil ich habe dieses Urvertrauen entwickelt. Das war eine meiner längsten, härtesten Prüfungen in diesem Leben, weil mir das Leben immer wieder auch diese Sicherheiten weggenommen hat. Gesagt, schau, puff, kein Geld. Jetzt komm damit klar. Puff, kein Geld. Schau, wie es dir geht. Und immer wieder, also was da alles hochgekommen ist. Und wenn ich nur dieses Geld hätte, ich brauche nur Geld, dann würde ich mich besser fühlen. Und das ist mir konsequent immer wieder und immer wieder genommen worden. Und dieses Urvertrauen, das ist für mich dieses, es ist genug, es ist gut, es ist genug. Dafür gibt es nie genug Geld. Es gibt kein Geld, das uns garantieren kann, ja, nichts, wovor du Angst hast, wird je eintreten. Ja? Also das ist so mal die eine, die schlechte Neuigkeit vielleicht oder gute, weil es interessanterweise dieses Urvertrauen nicht so sehr mit dem Geld zu tun hat. Auf der anderen Seite, gibt es genug Geld? Ja, definitiv. Und das ist so, da kommt mir so in den Sinn, was ich gelernt habe durch achtsames Essen. Also beim achtsamen Essen, ich habe gelernt, diese Hunger-zu-Sättigungsskala zu verwenden. Zu spüren, ne, wie weit ist jetzt mein Hungerpegel und wann fange ich an zu essen und dann aber auch aufzuhören rechtzeitig. Das ist was ich in Frankreich bei meiner Family immer wieder gelernt habe, so dieses, ne, du isst nicht, bis es dir bei den Ohren rauskommt, sondern du hörst auf, wenn du so angenehm gesättigt bist, aber noch nicht voll. Und das ist genug. Und das ist für mich so ein Gefühl, das sich dann einstellt, wenn, ich habe es bei mir bemerkt, der Moment, wo Geld nicht mehr so eine ständige, nicht dauernd eine Rolle gespielt hat. Es ist so ein bisschen wie eben, man ist ständig beschäftigt mit, geht sich das aus, geht sich das nicht aus, so im Alltag. Dann ist es genug, finde ich. So wie, wenn ich gegessen habe und ich merke, okay, ich bin jetzt nicht mehr hungrig, ich bin jetzt nicht mehr mental beschäftigt mit Geld, aber ich habe auch nicht so viel gegessen, dass ich mich jetzt aufs Sofa legen muss, sondern ich kann einfach meinen Alltag leben. Das ist für mich die Definition von genug Geld. Ich kann einfach meinen Alltag leben. Vielleicht gibt es mal die ein oder andere Herausforderung, aber keine Ahnung, wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht, dann ist es jetzt, es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht der Weltuntergang, ja, weil wir das von unserem Ersparten irgendwie wegkratzen müssen und ständig so an der Grenze zum wo das nächste Unglück uns quasi schon irgendwie in eine gefährliche finanzielle Lage bringen kann. Also das ist für mich genug, ist eigentlich, wenn wir nicht so drüber nachdenken müssen.
Ja, es finde ich total spannend, dass du jetzt genau diese Parallele zum Essen gezogen hast, weil das war bei mir tatsächlich auch in der Ernährungstherapie so ein riesengroßer Schritt, wo ich nimmer den ganzen Tag drüber nachgedacht habe, darf ich das essen, wie wenig soll ich essen, jetzt habe ich das gegessen, darf ich dann noch das andere essen oder ist das nicht mehr erlaubt? Also diesen ganzen Hirnschüssel, ja, den man da im Kopf hat, diesen absoluten Bullshit. Ja. Ich finde das also spannend, diese Parallele mit dem Essen, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, und so geht es ja, glaube ich, viel mit Geld, wo immer wichtig war, möglichst wenig zu essen. Ja? Ja. Und beim Geld scheint es ja relativ ähnlich zu sein. Ja. Und das kann man aber eben, so wie mit dir zum Beispiel, dann auch, würde ich ja fast als Trauma bezeichnen, da sind wir jetzt bei dem. Bei mir war es definitiv ein Trauma. Kann man dann mit dem arbeiten und das dann umwandeln. Ja. Und das ist so unfassbar arg, ja, wenn plötzlich Ruhe ist. Du merkst, ja, ich esse, weil es brauche, ich brauche Energie und so weiter, aber ich esse einfach. Wenn ich hungrig bin, esse ich, und wenn ich das Gefühl habe, es ist genug, dann höre ich auf. Ja, und das bringt dann diese Ruhe rein. Ja, das ist ja beim Geld genau ähnlich.
Ja, ja. Oh, jetzt hat gerade mein Bauch entspannt. Was, oh. Ja, das ist genau, das ist Ordnung. Du hast das Geld in innerer Ordnung, ist gleich Ruhe, ist gleich Frieden. Und Frieden ist nicht, alles ist langweilig und es passiert nichts, sondern eigentlich kann erst jetzt kann's richtig losgehen mit dem Leben. Weil du nicht mit diesem Lärm, Food Noise nennt man das, glaube ich, Food Noise oder Money Noise oder whatever, Noise beschäftigt bist.
Ja. Genau, voll. Ja, ich merke so richtig, wie jetzt gerade so eine ruhige Energie sich breit macht.
Ja.
Dann will ich dich noch meine Abschlussfrage fragen. Das ist eine sehr ungewöhnliche Frage, aber ich finde, es wäre einfach spannend, was dir da jetzt ganz spontan dazu einfällt. Wie glaubst du, wird sich unsere Welt in 30 Jahren, wenn wir beide so um die 70 sind, herum, glaube ich, sind wir dann 30,
oder? Ja, in
Bezug aufs Thema Geld verändern? Und das soll jetzt keine Prognose sein, sondern einfach, was haben wir denn dann? Jetzt haben wir 2025, 2055, gell?
Ach, danke, dass du noch rechnen kannst. Ich bin jetzt gerade weg.
2055, da sind wir beide 70.
Ja, wow. Ich glaube, wir werden eine sehr konstante, gleichbleibende Mischung haben, wie es in der Menschheitsgeschichte schon immer war, von Leuten, die tolle Dinge machen mit ihrem Geld. Leute, die andere betrügen und hintergehen, um an ihr Geld zu kommen. Leute, die einfach da sind. Was natürlich eine große Rolle spielt, sind die Prognosen, die wir haben, in Bezug auf eben, wie sich unsere Lebensräume verändern werden. Vielleicht auch, wie wir unser Geld verwenden, dass andere Dinge Wertigkeit haben werden, da bin ich mir sehr sicher. Ich kann es ganz ehrlich nicht sagen, aber so ein Gefühl, das ich habe, ist, dass tatsächlich sowas wie zum Beispiel bedingungslose Grundeinkommen, das kann ich mir vorstellen, dass sowas zumindest in manchen Ländern definitiv schon Realität sein wird, einfach weil es muss.
Glaubst du, wird es noch Scheine geben zum Beispiel?
Scheine? Geldscheine?
Ja. Wir fantasieren jetzt ja nur.
Ja,
ne?
Also wir fantasieren. Es ist interessant. Ich denke schon. Also Ich weiß nicht, ob dieses komplett Abschaffen von jetzt physischem Geld tatsächlich so dann so schlau und machbar sein wird. Also ich glaube schon.
Bis zum ersten Blackout, weil wenn alles nur mehr digital rennt, und dann werden die Scheine wieder mehr wert sein, ist jetzt einfach auch meine Theorie.
Oder wir gehen wirklich mit unserem Rollwagerl mit den Eiern und der Schokolade und machen alles und den Zigaretten und machen alles auf Tauschbasis, keine Ahnung. Machen
wieder also. Tauschbasis, spannend.
Ja.
Und was würdest du dir für die Menschen in 30 Jahren oder in den nächsten 30 Jahren in Bezug zu Geld wünschen?
Es gibt eine Entwicklung, die mich gerade sehr glücklich macht. In den letzten Wochen, Monaten hat ja Irland den Künstlerinnen und Künstlern seines Landes begonnen, sowas wie ein Grundeinkommen auszuzahlen. Mhm. Und ich meine, du merkst schon, es ist einfach mein Ding, ist wirklich, mein Herz brennt für diesen menschlichen Spirit. Und ich glaube, dass alles, was uns Hoffnung gibt, was uns verbindet, was uns Schönheit zeigt, was uns ans Menschsein erinnert, ist einfach was, was im Wert jetzt nur noch steigen wird. Ja, ich sage jetzt mal, Wert für uns als Menschen. Ja, also ich sage immer, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann lege ich ein Album auf von meiner Lieblingsmusikerin und es geht wieder. Ja, also, und das, glaube ich, wird immer wichtiger werden. Und meine Hoffnung ist, dass vielleicht mehr Länder sich da Irland anschließen und sehen, was für einen unglaublichen Wert die Kreativität der Menschen auch wirtschaftlich beiträgt. Mhm. Also, dass jeder Künstler, jede Künstlerin Irland mehr bringt, als bezahlt wird, ja, als sie nehmen. Das, finde ich, ist so schön rausgekommen, ja, so dass der Kapitalismus dann auch wieder einsieht, das ist wichtig, das bringt uns was. Das wäre so ein Hoffnungsschimmer und eine Hoffnung, die ich habe für uns alle, ja.
Dass das, was wir als Menschen kreieren, sozusagen, und ich finde, das merkt man schon, dass das, da ist gerade so ein Paradigmenwechsel in der Luft aus meiner Sicht, ja. Dass das, was wir als Menschen kreieren, wieder an Wert gewinnt. Mhm. Und sicher nicht für alle, aber für einen guten Teil der Menschheit. Und das finde ich so eine schöne Perspektive, ja.
Ja. Mhm.
Ja. Ich danke dir, liebe Susanna. Es war wie immer ein Traum, sich mit dir zu unterhalten. Es ist immer so genial, mit dir zu sprechen. Und schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir diese Riesenkiste aufgemacht haben. Danke für deine tollen Fragen, für deinen Raum, auch für deine, ich liebe deine Perspektive und wie klug und bedacht du an Sachen rangehst. Ja.
Danke. Danke dir. Du, und was ich jetzt noch vergessen habe, bitte sag das noch, wenn die Zuhörerinnen mit dir arbeiten möchten.
Ja.
Wo finden sie dich denn?
Meine Website ist susannakubart.com. Mhm. Man findet mich auch auf Instagram unter hellomoney_itsme oder einfach meinen Namen eingeben. Achtung, es sind wie immer ein paar Fake-Accounts von mir unterwegs. Ich glaube, das hast du ja auch immer wieder.
Genau. Im Moment ist das wirklich.
Ja, im Moment. Also die wahre Susanna Kubert suchen. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal. Einfach meinen Namen eingeben, Susanna Kubert. Da kann man auch meine Inhalte finden.
Super. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Das heißt, da kann man dann gut finden und kontaktieren. Ich danke dir von Herzen. Mach's gut, liebe Susanna.
Danke dir. Tschüss.